Hallo, hier beim Bewegungsmelder und bei mir im Studio ist mein Kollege Sven und wir reden über Skaten bei Olympia. Denn nächsten Sommer finden wieder die Olympischen Spiele statt, diesmal in Peking. Mit dabei sind zum ersten Mal Sportarten wie Skateboarden, Bouldern oder auch Surfen. Und unsere Reporter von Köln Campus, Amelie Liebs und Sven Holm, haben sich mit dem Thema Skateboarden bei Olympia auseinandergesetzt. Ja, und zu Gast bei mir im Studio ist eben, wie gesagt, jetzt heute Abend Sven. Willkommen erstmal. Ja, Sven, wie kommt es denn eigentlich dazu, dass Skaten jetzt bei Olympia zu sehen ist?
Also das ist eigentlich ziemlich einfach zu beantworten. Skaten ist ja noch eine sehr junge Sportart. Die gibt es ungefähr seit den 60er Jahren und ist so aus dem Wellenreiten entstanden. Und in den letzten Jahren ist die immer mehr und mehr populär geworden. Große Namen aus der Sportindustrie wie eben Adidas, Red Bull, Nike sind auf den Markt gedrungen und haben ordentlich Geld reingepumpt. Und das Olympische Komitee, also der IOC, will natürlich auch was von dem Kuchen abhaben. Und über dieses Thema habe ich eben auch mit Hans-Jürgen Kuhn gesprochen. Das ist der Vorsitzende der Sportkommission Skateboard des deutschen Olympiateams.
Die Hoffnungen doch eher auf Seiten des IOC sind, dass die Aufnahme dieser Sportart in den Programmkatalog dem IOC ein Stück mehr Jugendlichkeit, Kreativität und Frische verschafft. Nicht umsonst sind es ja gerade die Boardsportarten, die in Tokio das erste Mal mit dabei sein werden, Wellenreiten, Snowboarden ist schon im Winter, BMX ist weiter mit dabei und wird vielleicht ausgeweitet, Skateboarding, Bouldern, die Kletterer, alles Aktivitäten, von denen sich das IOC hofft, dass das Image der Spiele davon profitiert.
Ja, man könnte natürlich meinen, dass auch die Skateboardlandschaft hier in Deutschland von der Ernennung als olympische Disziplin profitiert.
Spiele davon profitiert, die Skateboarder selber profitieren da in der Breite erstmal gar nicht von. Also das kann man jetzt schon feststellen, nachdem wir seit 3 Jahren hier olympische Fördermittel bekommen, profitiert im Kern ein kleiner Teil davon, nämlich der, den wir als Team Deutschland nominiert haben, wo sich die Skater versammeln, die eine Hoffnung haben, sich vielleicht für Tokio zu qualifizieren. Ansonsten gibt es keine Fördereffekte, die wir irgendwo spüren. Es werden keine Skateparks gebaut wegen Olympia, es werden auch keine anderen Fördermittel bereitgestellt, etwa für die breitensportliche Orientierung. Es stehen.
Was eben auch der Grund ist, warum die Szene die Olympischen Spiele mit gemischten Gefühlen entgegentritt.
Ah ja, krass. Aber sowas kann sich ja auf lange Sicht dann doch auch noch ändern. Und wie du gesagt hast, ist ja Skaten eben noch eine sehr junge Sportart. Und mal ganz ehrlich, welche Sportler würden nicht gerne mal bei Olympia mitmachen? Also ich denke, für viele ist das doch wirklich eine große Ehre.
Also ganz Unrecht hast du da natürlich nicht. Allerdings ist Skaten natürlich auch nicht die typische Team- oder Turniersportart. Es geht eben immer um ein bisschen mehr als nur Gewinn, das auch der Herr Kuhn so sieht.
Also man muss sich immer vergegenwärtigen, dass Skateboarding zwar auch eine Sportart ist, aber vom Beginn her, von den Wurzeln und bis heute letztlich auch immer ein Stück eine Urban Sportkultur. Das heißt etwas, wo das Sportliche sich betätigen, sich verbindet mit Lebensstil, mit einem starken Individualismus, mit einem gewissen Hang zum Unangepassten, sich in der Stadt Stellen suchen, wo man skaten will, obwohl die für uns nicht unbedingt gebaut sind oder vorgesehen wurden. Und diese individuelle Ausübung des Sports führt natürlich auch dazu, dass Skater keine Vereinsmenschen sind.
Außerdem führt die Einbindung des Sports in ein großes globales Konzept eben nun mal auch dazu, dass selbst auf regionaler Ebene Anpassungen durchgeführt werden müssen. Das bedeutet, dass eben auch die kleineren Verbände und Turniere sich nach den Regeln von Olympia unterwerfen müssen, wenn sie eine gewisse Relevanz beibehalten wollen. Herr Hans-Jürgen Kuhn konnte mir das etwas genauer erklären.
Und spüren durchaus auch negative Begleiterscheinungen, dass zum Beispiel unsere deutschen Contests und Wettkämpfe inzwischen einem Reglement unterworfen sind, wonach Skater, die nicht in einem Verein Mitglied sind, gar nicht mehr teilnehmen dürfen. Das hat ja was sehr Ausschließendes, weil es dann bedeutet, dass gute Skateboardfahrerinnen und Fahrer, die mitmachen sollen, müssen jetzt plötzlich in einem Verein sein, was sie vorher nie mussten, wenn sie bei irgendeinem Contest dabei sein wollten.
Mal ganz abgesehen davon musst du dich als Fahrer zu jeder Zeit zwischen 10 Uhr morgens und 22 Uhr abends für eine Dopingkontrolle bereithalten.
Ja, okay, das klingt natürlich irgendwie schon ein bisschen nervig, aber das ist ja jetzt nichts, das andere Sportler nicht auch machen müssen. Es klingt einfach so, als müsste man sich da zwischen dem Sport und dem Spaß entscheiden, aber unsere Kollegin Amel Liebst hier vom Bewegungsmelder hat sich mal mit Profiskater Danny Pham darüber unterhalten, was er vom Skateboarden bei Olympia hält.
Skateboarding bei Olympia, ja, da mögen sich die Geister jetzt streiten. Ich persönlich finde es eher positiv, dass es mit dabei ist, da der Sport halt irgendwie dadurch auch gefördert werden kann. Sprich, also es werden neue Talente entdeckt, es kann jungen Menschen geholfen werden, noch mehr aus sich rauszuholen. Das ist der positive Effekt, finde ich. Außerdem bekommt es halt auch nochmal eine andere Aufmerksamkeit, das Ganze. Natürlich darf bei dieser ganzen Olympia-Wettbewerbsgeschichte nicht vergessen werden, dass es immer noch einen subkulturellen Background hat und nicht nur von Wettbewerbsergebnissen lebt. Das heißt, da hängt auch schon noch ein bisschen mehr dran als nur dieser sportliche Sinn. Und dieser Teil wird halt auch immer Bestandteil bleiben. Und da Olympia ja quasi nur alle 4 Jahre stattfindet, wird es dazwischen auch immer Pausen zum Durchatmen geben, wo der Fokus wieder auf anderen Dingen liegt als auf Olympia eben.
Ja, das sagt der Profiskater Danny Pham dazu. Und wie Sven eben hier im Studio schon angesprochen hat, ist Skaten eben ein bisschen mehr als nur Siege auf Contests einfahren. Und Danny hat uns eben auch noch erklärt, was er mit dem Brettsport so alles verbindet.
Ja, mit Skaten verbinde ich schon eine Menge. Also das halt aktuell viel Raum in meinem Leben einnimmt. Dazu gehören viele Freunde, Arbeit, Freiheit, Spaß, sich weiterentwickeln, an sich selber wachsen, Ideen umsetzen, der sportliche Aspekt.
Ja, Sven, wie wir hören konnten, ist das Skaten für Danny schon so seine Arbeit. Wie sieht denn so eigentlich der Arbeitsalltag eines Skateboard-Profis aus?
Also ja, wie man sich das vorstellen kann, besteht er hauptsächlich aus Skaten, so einfach ist das. Die Fahrer haben eben verschiedene Sponsoren und müssen daher natürlich auch Promo-Termine wahrnehmen. Jeder Sponsor stellt sein eigenes Team zusammen, wo dann verschiedene Skater drin sind und für diesen Sponsor verschiedene Termine wahrnehmen müssen. Da Skaten eine Sportart ist, die hauptsächlich auf der Demonstration von Tricks basiert, wird von jedem Team auch ein Skatefilm, ein sogenanntes Skate-Video gedreht. Und hierfür werden dann die einzelnen Teamfahrer an verschiedene Orte geschickt, um eben ihre besten Tricks filmen zu lassen. Und ich rede hier nicht von irgendwelchen Skateparks, die man überall sehen kann, sondern von echten, von echten Treppen, von echten Treppengeländern, von allem Möglichen, was man eben so in der Stadt sieht, was ein Skateboardfahrer fahren kann. Und es gibt auch regelmäßig Contests eben in Parks, die dann besucht werden. Aber diese Skate-Videos, die sind halt hauptsächlich in der ganz normalen Umgebung, die wir so kennen und wo wir auch Skater jeden Tag eigentlich sehen können. So.
Wir haben gerade schon über den Arbeitsalltag eines Skateboard-Profis gesprochen. Das klingt ja alles ja schon sehr spaßig. Fast so wie das Leben eines Rockstars, würde ich mal sagen. Aber wie wird man eigentlich überhaupt Profi, Sven?
Also Profi wird man, wenn man über längere Zeit konstant gute Leistung bringt, wie in jedem anderen Sport eigentlich auch. Natürlich wird man aber auch als Amateur schon sehr gut von seinen Sponsoren unterstützt. Ich habe ja eben erwähnt, es gibt diese Sponsoren. Und dann gab es früher immer, als ich noch klein war und geskatet habe, gab es früher so 3 Kategorien, wo man sich sozusagen hocharbeiten musste und wo man immer so ein bisschen mehr von seinem Sponsor bekommen hat. Was allerdings dann das Profi-Dasein wirklich ausmacht, ist, dass du als Fahrer von deinem Sponsor irgendwann eben dein eigenes Board bekommst oder einen eigenen Schuh, mit wo dann dein Name draufsteht, mit einem extra Design und was dann eben auch so in den Handel geht, das nennt man Signature Model. Und wie der Alltag im deutschen Olympiateam in den nächsten Wochen so aussehen wird, das hat uns der Herr Kuhn erklärt.
Wir haben jetzt tatsächlich ein dickes, fettes Wettkampfprogramm zu absolvieren, weil man bei der Logik der Qualifizierung eigentlich keinen Wettkampf auslassen darf, denn bei jedem Wettkampf kann man Punkte erringen. Und am Ende ist die Summe aller Punkte dann entscheidend.
Und an dieser Stelle möchte ich dann auch nochmal erwähnen, die Jungs und Mädels bei uns im Olympiateam, da sind die meisten eben keine Profis von. Der Danny Pham, wie wir eben erfahren haben, ist halt ein Profi, aber einer von wenigen. Und teilweise gehen die eben noch zur Schule. Und jeder Fahrer oder Fahrerin musste sich auch dafür entscheiden, ob er eben, ja, ob er sich dem hingeben will und ob er wirklich so viel Freizeit oder eben auch Schulzeit opfern will und Skaten als oberste Priorität in den nächsten Monaten annehmen möchte.
Okay, bei den Fahrern, die bei Olympia dabei sind, ist das wahrscheinlich oberste Priorität. Und für Olympia jetzt 2020 stehen 20 Plätze in zwei Disziplinen zur Verfügung. Und es wird dann gesonderte Contests für Frauen und Männer geben. Ja, und das Gastgeberland Japan erhält dann automatisch einen Startplatz. Und die restlichen Plätze werden eben über die Qualifikation vergeben. Sven, wie ist denn so ein Qualifikation-Contest überhaupt aufgebaut?
Also auf diesen Quali-Contests kann jeder Fahrer oder eben jede Fahrerin Punkte für eine Weltrangliste sammeln. Und anhand dieser wird dann entschieden, wer zu Olympia fahren darf. Allerdings darf jede Nation höchstens 3 Fahrer pro Disziplin stellen. Man will ja eben so viele Nationen wie möglich da haben. Das vermutlich bekannteste Turnier zur Qualifikation ist die Street League. Und hier hat jeder Fahrer 2 Runs, a 45 Sekunden Zeit, um im Skatepark, der immer, wie Danny Pham ja auch gesagt hat, individuell ist, so viele Tricks wie eben möglich zu machen. Hinzu kommen dann später noch 5 Best-Trick-Anläufe. Das bedeutet, du kannst überall im Park dir ein Obstacle aussuchen, wo du einen Trick ausprobierst. Und eine Gruppe von Juroren, bewertet dann eben deine Tricks. Und die 4 besten Noten aus all diesen 7 Bewertungen, also 5 Best-Tricks und 2 Runs, bilden dann deinen Endscore. Man kann davon ausgehen, dass bei der Endrunde in Tokio ein ähnliches Turnierprinzip angewendet wird. Die Street League ist allerdings ein sehr kommerziell ausgerichtetes und eben amerikanisches Turnier. Man möchte hier immer, dass die großen Namen des Skateboardens in den Finalrunden stehen, damit viele Leute eben zugucken. Und wie Hans-Jürgen Kuhn uns erklärt hat, kann das auch zu Problemen für die kleineren Namen im Geschäft führen.
Trotzdem ist es aber so, und das ist natürlich eine schwer verdauliche Zumutung, dass die Profifahrer, die bei SLS gelistet sind, quasi gesetzte Plätze bereits haben bis ins Halbfinale und im Viertelfinale. Und die Fahrerinnen und Fahrer, die jetzt von den Nationen geschickt werden, da gibt es ja eine Länderquote von 3 Personen pro Land und Geschlecht. Also die 3 deutschen Fahrer, die wir jetzt als Männer nach London geschickt haben, die müssen sich in einer Qualifikationsrunde erstmal bewähren, um dann zu dem eigentlichen Feld von gesetzten Fahrern dazustoßen zu können.
Ja, und wir reden hier eben von einem Feld von 100 ungesetzten Fahrern dieser Qualifikation. Leider ist dieses Problem eben nicht nur bei der Street League anzufinden, sondern bei allen großen Skateboard-Contests überall auf der Welt, die Qualifikationen für Olympia gelten.
Ja, okay. Hier ist es also ja umso wichtiger, dass man als Skater eben gut auf die Contests vorbereitet ist. Ja, Danny Pham, der ist dieses Wochenende in Long Beach, Kalifornien, an der DEW-Tour und der hat da teilgenommen. Und der erklärt uns jetzt mal, wie er sich überhaupt vorbereitet.
Naja, du fährst halt, wenn du die Zeit findest, halt möglichst viel Skatepark oder probierst halt deine besten, sichersten Tricks nochmal zu verfeinern. Und solltest auch immer welche Asse im Ärmel haben. Genau, ansonsten gibt es halt auf jedem Event einen anderen Skatepark, der ist nie gleich, der ist immer neu gebaut, immer individuell. Und da hast du dann jedes Mal mindestens 1 bis 2 Practice-Tage. Und da kannst du dich dann halt ein bisschen ausprobieren, bevor es dann an den eigentlichen Wettbewerb geht.
Okay, Danny hat jetzt als Profi natürlich den Vorteil, dass er oft in den USA unterwegs ist. Amerika hat ja viele Skateparks und eben eine gute Infrastruktur, zumindest was das Skaten angeht. Wie sieht das denn eigentlich hier in Deutschland aus? Wie kann man hierzulande überhaupt trainieren?
Das ist vermutlich eins der größten Probleme für kleinere Nationen wie eben Deutschland. Und Hans-Jürgen Kuhn hat in unserem Interview da seine Meinung ganz klar geäußert.
Das haben wir auch in den Gesprächen, die ich mit dem DOSB geführt habe, wo wir ja auch gefragt wurden, wie schätzt ihr denn die Perspektiven ein und was könnt ihr denn machen und werdet doch mal besser. Da muss man ganz klar sagen, die Skater, die motiviert sind, Leistung zu bringen, die müssen trainieren. Und zum Trainieren braucht man wettkampfgerechte Anlagen, die dem olympischen Format entsprechen. Und das haben wir nicht in Deutschland. Es gibt keinen einzigen Skatepark, weder für die Disziplin Street noch für Park, der den Anforderungen entspricht, die wir bei internationalen Contests jetzt unseren Fahrern zumuten müssen. Das bedeutet, in Deutschland kann keiner von denen auf dem Niveau trainieren, systematisch, was er bräuchte. Deswegen fahren ja auch unsere Bundestrainer, wenn sie Training machen, eben nach Malmö. Dort gibt es Skateparks und Streetparkanlagen, in denen man das lernen kann, was man zeigen muss, wenn man dann bei SLS-Stops auftritt.
Natürlich sind wir nicht die einzige Nation mit solchen Problemen. Es gibt auch große Skate-Nationen, die trotz schwacher Infrastruktur immer und immer wieder sehr gute Skater hervorbringen, wie zum Beispiel Brasilien.
Ja, okay, jetzt hast du mit den USA und auch mit Brasilien zwei Länder mit starken Fahrern und Fahrerinnen bereits genannt. Wie sieht es denn mit den anderen Nationen aus? Wie sieht die Konkurrenz von Deutschland aus? Und ja, mit wem muss man sich überhaupt messen, um einen der 20 Plätze ergattern zu können?
Das ist momentan noch schwer zu sagen, weil durch diese Olympia-Qualifikation sind zu diesen ganzen Events Nationen dazugestoßen und Fahrer dazugestoßen, von denen ich in meinem Leben vorher noch nichts gehört habe. Jetzt hat sich nach den ersten zwei Contests, die ich so ein bisschen verfolgt habe, rauskristallisiert, dass eben, wie gesagt, USA und Brasilien vorne wegmarschieren. Die ersten 30 Plätze gehören hauptsächlich eben Fahrern aus diesen zwei Nationen. Allerdings hat sich auch rauskristallisiert, dass Russland, Frankreich, Kanada und eben auch Australien ein paar richtig gute Jungs stellt. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass jeder dieser Nationen und eben auch USA und Brasilien gut drei Fahrer stellen dürfen, dann wären das 18 Spots. Sagen wir, ein oder zwei gehen noch auf Japan. Vielleicht haben wir dann wirklich eine Chance, zum Beispiel unseren Danny Pham im Street-Bereich nach Olympia schicken zu dürfen. Wird schwierig, denke ich. Und auch der Herr Kuhn bemüht sich darum, die deutschen Chancen realistisch einzuschätzen.
Das ist, also man kann es von zwei Seiten betrachten. Man kann sagen, ja, eher unwahrscheinlich, weil es tatsächlich weltweit haufenweise gute Skater gibt, die besser sind. Andererseits gilt dann aber in Tokio, dass unter den 16 freien Plätzen, weil wie gesagt von 20 sind ja schon vier vergeben für die drei absoluten Spitzenplätze und einen Homie-Platz für die Japaner selber, aber die weiteren 16 werden eben vergeben unter der Maßgabe, da dürfen nur drei Leute aus einer Nation dabei sein. Das bedeutet, selbst wenn in der Weltrangliste die ersten 30 Namen alles Amis wären, dürfen am Ende nur drei nach Tokio und dann kommt Platz Nummer 31, der erste Franzose oder der erste Deutsche oder so. Und allein aus diesem Grund machen wir uns noch Hoffnungen, dass es vielleicht gelingt, in einer oder in beiden Disziplinen auch einen Deutschen in das Finale, überhaupt in die Teilnahme nach Tokio hereinzubekommen. Allein durch dieses Prinzip.
Ja, das war Herr Kuhn zu den Chancen der deutschen Fahrerinnen und Fahrer. Ja, es macht ja eigentlich fast schon Sinn, jetzt eher den Amerikanern und Brasilianern die Daumen zu drücken, zumindest auch ein bisschen, sodass es nicht zu viele Überraschungen bei den Qualis gibt. Ja, und wer sich die kommenden Contests ansehen möchte, die meisten werden im Internet per Livestream übertragen oder man findet die Aufzeichnungen der Livestreams auch auf YouTube von den jeweiligen Veranstaltungen wie der DEW-Tour oder der Streak League Skateboarding Tour. Ja, vielen Dank nochmal an Sven und natürlich auch an Amelie. Ja, und viel Erfolg an Danny und den Rest des Teams beim Skateboarden.